Verstanden. Halleluja. Heute feiern unsere orthodoxen Schwestern und Brüder in aller Welt das Osterfest. Ich habe heute Morgen schon aus Ägypten einen Gruß bekommen, den ich noch beantworten muss per WhatsApp. Und ich finde das großartig. In Jerusalem kann man sogar manchmal das Osterfest dreimal feiern, weil die armenische Kirche dann nochmal eine eigene Zählung hat. Ja, ich freue mich, hier sein zu können, und ich möchte gerne mit Ihnen, mit euch nachdenken über dieses Geheimnis der Auferstehung. Und diese Anastasis-Ikone, die Bruder Elia vor vielen Jahren einmal auf unsere Bitte hin geschrieben hat und die normalerweise bei uns im Wohnzimmer in Marburg steht, soll uns dazu helfen. Und ich lehne mich an unseren Wochenspruch, der jetzt begonnenen Woche, wir haben ihn vielleicht schon in Ohren oder nochmal heute Morgen gelesen oder gehört. Ich lese ihn: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dieser Wochenspruch zeigt uns, dass die Auferstehung die Grundlage ist, die Grundlage unserer Hoffnung, von der Petrus schreibt, sie ist eine lebendige Hoffnung. Die Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Die Auferstehung Jesu ist die Grundlage der ganzen christlichen Kirche. Wäre er nicht auferstanden, und auch das haben wir gerade in der Lesung schon gehört, dann wären wir, wie Paulus sagt, die Elendsten unter allen Menschen. Wir wären bemitleidenswert, weil wir in einer Illusion lebten. Wir wären einem großen Betrug aufgesessen, vielleicht auch einer psychologischen Selbsttäuschung oder einem Wunschdenken. Doch Paulus fährt fort: Nun aber ist Christus auferstanden und er ist der Erstgeborene derer, die entschlafen sind. Also der Erstgeborene einer ganz neuen Schöpfung, und da gehören auch die Toten, die Entschlafenen mit hinein, und das geht dann weiter. Es ist ein Durchbruch. Und diesen Augenblick des Durchbruches sehen wir auf diesem Bild, auf dieser Ikone. Der Name dieser Ikone steht obendrauf, schlicht und klar, einfach in Griechisch Anastasis, Anastasis, die Auferstehung. Und hier wird das Wunder dargestellt, das damals an diesem ersten Tag nach dem Sabbat geschah, an dem Ostertag, dieses Wunder, das die Welt veränderte. In diesem Augenblick trat Jesus als Sieger hervor. Der Überwinder ist da, der Durchbrecher. Tod und Teufel und auch die Macht der Sünde haben keine Chance mehr, weil Jesus sie besiegt hat. In diesem Augenblick ändert sich alles für Zeit und für Ewigkeit. In diesem Augenblick entscheidet sich auch unser persönliches Schicksal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Sieg von Ostern entfaltet eine kosmische Sogwirkung. Die Kraft der Auferstehung sprengt die Ketten. Jesus, so sehen wir es hier, bricht die Pforten des Hades auf. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er machet Recht frei, bringet zu Ehren aus Sünde und Schanden. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Das ist die Osterbotschaft. Die Botschaft der Auferstehung der Anastasis. Und es ist nicht, wie man manchmal in Predigten so hört, nur eine vage Hoffnung auf Neuanfang oder die Aufforderung, einander nochmal eine neue Chance zu geben oder eine abstrakte Aussage, dass das Licht immer stärker ist als die Dunkelheit, wie wir am Frühling sehen. Das alles mag stimmen und das sind sicher auch gute und wertvolle Gedanken. Aber das ist viel zu tief gesegelt, wenn es um diese Auferstehung geht. um dieses Grunddatum unseres Glaubens. Denn Ostern ist viel mehr als eine Hoffnung, eine Stimmung oder eine Aufforderung. Ostern ist ganz konkret, ganz handgreiflich. Es ist ein wahres Geschehen. Es ist das Fest des Sieges Jesu über Teufel, Sünd und Tod. So jubelt dann auch Paulus am Ende seines großartigen Kapitels über die Auferstehung im 1. Korintherbrief im Kapitel 15. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und jetzt springe ich über einen Vers und lese weiter. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir merken, wie das Wort Sieg hier immer wieder kommt und wie es ganz eng mit dieser Auferstehung verbunden ist. Mit diesem konkreten Geschehen in Raum und Zeit, was aber Raum und Zeit aufsprengt. Es ist gleichzeitig, so wie Inkarnation, es ist gleichzeitig ganz wahr und ganz tatsächlich in unserer Wirklichkeit und es transzendiert, es übersteigt sie doch in einer unglaublichen Weise. Aber es ist nicht weniger als eine Tatsache. Es ist mehr als eine Tatsache, aber nicht weniger. Und das entfaltet Paulus und wahrscheinlich ist er den meisten im Ohr dieser Argumentationsweg, den Paulus geht für die Korinther. All ihren Zweifeln und ihren Uminterpretationen, die in Korinth damals die Gemüter verwirrten, und manchmal habe ich den Eindruck, auch bei uns in unserem Land die Gemüter verwirren, setzt er das Zeugnis derer entgegen, die Jesus, den auferstandenen Herrn, gesehen haben. Er nennt Petrus, er nennt dann die 11 Jünger, er nennt dann sogar den Jakobus, den Bruder des Herrn, der ja zu Zeiten des Lebens von Jesu nicht unbedingt einer seiner Nachfolger war, sondern eher kritisch war. Er nennt 500 Menschen auf einmal, von denen er sagt, die meisten leben noch. Und dann sagt er, und ich als Letzter, der eigentlich gar nicht richtig dazugehört, ich habe es auch erlebt, ich habe auch den auferstandenen Jesus sehen dürfen. Und so kommt er zu dem Schluss und er rammt diesen Schluss ein in alle geistigen Auseinandersetzungen seiner Zeit, indem er sagt, nun aber ist der Christus auferstanden, nun aber ist der Messias auferstanden. Und deshalb ist diese Osterikone auch ganz konkret. Sie ist ganz anschaulich, sie ist ganz detailreich in der Darstellung dieses in Raum und Zeit geschehenden und doch kosmischen Sieges. Wir sehen unten die Pforten der Hölle aufgesprengt. Vielleicht kann man es von Weitem nicht so gut sehen. Hinterher kann man ja vielleicht noch mal etwas näher herankommen nach dem Gottesdienst an die Ikone. Wir sehen die Pforten der Hölle aufgesprengt. Die beiden Türen formen jetzt ein Kreuz. Auf dem steht Jesus als Sieger. Wir sehen unten drin die zerbrochenen Fesseln. Die Gefangenen sind frei. Und wir sehen dann aber einen gefesselt, den Herrn der Unterwelt, den Teufel. Er ist jetzt gefesselt. Er ist zu Füßen Jesu. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegreich heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen. Der starke Erlöser. Das ist dieser Augenblick, das ist dieser untere Teil der Ikone, was wir hier sehen können. Die Gefangenen sind jetzt frei, der Tod kann sie nicht mehr halten. Die Gefangenen, wer ist das? Das sind wir, das sind du und ich, das ist das Menschengeschlecht. Mit starker Hand, und das sehen wir auch, reißt Jesus, der Auferstandene, Adam und Eva aus der Macht des Todes. Er greift sie an ihren Handgelenken und zieht sie aus diesen Gräbern, die richtig steinerne Gräber da sind, heraus und führt sie mit sich empor in diese neue Wirklichkeit der Auferstehung des neuen Lebens. Und was Adam und Eva, links ist der Adam, rechts ist die Eva, was sie hier erleben, gilt durch sie. Ja, allen Menschen. Das ist die Symbolik, die hier gemeint ist. Und da ist noch eine tiefere Symbolik dahinter, nämlich mitgedacht, dass Jesus ja der neue Adam ist. Und der neue Adam bringt den alten Adam aus dem Tod heraus ins Leben und auch die Eva. Eine neue Geschichte fängt an, eine neue Menschheitsgeschichte, eine neue Weltgeschichte und für die, die es annehmen, auch eine neue persönliche Geschichte. Jesus ist der Erste derer, die entschlafen sind. Das Erdbeben, das aufgesprengte Grab, der weggerollte Stein, das sind alles äußere Zeichen für das, was hier passiert. Eine neue Zeit ist angebrochen, die Zeit der Auferstehung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Der Durchbruch an einer Stelle, der den ganzen Sieg bedeutet. Und dieser Sieg offenbart sich nicht erst in diesem Augenblick, der hier dargestellt ist, sondern, so beschreiben es die Evangelisten, unterschiedlich stark, Johannes ganz deutlich, aber auch Matthäus. Er geschieht schon am Kreuz. Da lesen wir nämlich in Matthäus 27, Vers 51 folgende: Siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Vielleicht eine Aussage des Matthäus, die uns manchmal etwas seltsam anmutet, da, wo kommen die jetzt her, was machen die jetzt, warum laufen die da jetzt rum? Aber es ist ein Zeichen dieses Sieges. Es bleibt nicht bei Adam und Eva, sondern da kommen auch diese entschlafenen Heiligen, da kommen diese Gerechten des alten Bundes heraus. Und es ist sozusagen so ein äußeres Zeichen, dass das jetzt weitergeht und dass es weitergeht in die ganze Welt hinein. Die heiligen Menschen des alten Bundes nehmen Anteil an diesem Sieg. Und auch das sehen wir auf der Anastasis-Ikone. Auf der linken Seite sehen wir König David und Salomo, Vater und Sohn. Der Salomo sieht etwas jünger aus, der steht dahinter. Den kann man so in der Mitte hinten in der linken Seite sehen. Der David hat einen etwas weißen Bart, wie es dem Alter entspricht. Wir sehen dann hinter links noch mit der phrygischen Mütze bedeckt den Propheten Jeremia, der sozusagen auch steht für die ganzen Propheten des Alten Testamentes. Und auch noch auf der linken Seite sehen wir nahe bei Jesus Johannes den Täufer. Diesen Propheten, diesen Wegbereiter an der Schwelle vom Alten zum Neuen Bund. Und er weist mit seinem Finger auf Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Sünden Welt hinwegträgt. Auf der rechten Seite sehen wir mit dem Hirtenstab Abel, den Gerechten, der von seinem Bruder Kain erschlagen worden war. Abel, der wie der Hebräerbrief uns sagt, durch sein vergossenes Blut auch ein Vorbild ist, ein Typos für das Blut Jesu am Kreuz, für Jesus selbst. Und wir sehen dann noch auf der rechten Seite weitere Personen aus dem Alten Testament, darunter wohl auch Mose und Elia. Sie alle sind auf das Zentrum ausgerichtet. Sie schauen alle zu Jesus hin. Und sie bezeugen miteinander. Und jetzt nicht mehr von fern, sondern ganz nahe. Diesen Sieg Jesu in der Auferstehung. Und jetzt richten wir unseren Blick auf das Zentrum, auf Jesus. Im weißen Gewand mit goldenen Säumen, mit goldenen Bändern, vor der offenen Tür des Himmels hier in Blau und Weiß dargestellt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Der Himmel ist offen. Die Barmherzigkeit Gottes gilt allen. Sein neues Leben da, Vergebung der Sünde, Versöhnung. Keine Tränen mehr, kein Geschrei, kein Leid. Denn das Erste ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Und so hat diese Anastasis-Ikone diese Öffnung auch in die Vollendung hinein. von diesem Augenblick des Durchbruchs hindurch in die Ewigkeit Gottes, in diese ewige Wirklichkeit, dieser Sieg. Und was bedeutet das jetzt für uns? Ich denke, dieser Sieg Jesu damals, dieser kosmische, immer geltende Sieg Jesu, bedeutet, dass wir mit hineingenommen werden in dieses neue Leben, das anbricht. Es ist ein Sieg, der sich auch in unserem Leben auswirken kann. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Es ist also nicht nur ein abstraktes, theologisches, fernes Geschehen, sondern es ist uns, der Sieg wird uns gegeben. Oder wie Paulus noch einmal in einem Brief an die Korinther schreibt, 2. Korinther 2, Vers 14, ich will Gott Dank sagen, weil er uns alle Zeit im Siegeszug des Messias mit sich umherführt und so den wohlriechenden Duft seiner Erkenntnis überall verbreitet. Da ist das Bild von dem römischen Triumphator, dem Imperator, der nach gewonnener Schlacht zurückkommt in die Hauptstadt, und er führt zuerst einmal sein siegreiches Heer mit sich und dann ganz am Ende kommen auch noch die Gefangenen, die da mit gebeugten Häuptern hinterherlaufen müssen. Aber es gibt Weihrauch, es gibt Wohlgeruch. Es ist der Wohlgeruch des Sieges, der einzieht in diese Stadt. Und das ist dieses Bild, was Paulus hier nimmt. Er führt uns alle Zeit im Siegeszug des Messias, des Christus. Und er verbreitet so den Wohlgeruch seiner Erkenntnis überall. Das heißt also, dass wir von diesem Sieg Jesu her mit erhobenem Haupt leben dürfen. Das heißt auch, dass wir mutig unsere Aufgaben im Hier und Jetzt anpacken können. Das, was vor uns liegt. Wir dürfen, wie es Paulus einmal sagt, herrschen im Leben durch ihn. Denn wenn wegen der Sünde des einen, nämlich Adam, der Tod geherrscht hat durch den einen, nämlich Adam, um wie viel mehr werden die, die die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Das bedeutet Ostern in unserem Alltag, das Leben in seinem Namen bewältigen. Und das ganz bewusst in der Rückbindung an ihn als Mitgekreuzigte und als mit Jesus Auferstandene. Dazu hat er uns befreit, hier und heute schon im Licht der Auferstehung zu leben. Das darf sich auswirken, dieser Wohlgeruch des Sieges. Der Sieger Jesus zieht durch die Welt, wir sind dabei als seine Freunde, als seine Gefährten, als seine Nachfolger. Sowohl als seine Beute, als auch als seine Mitherrschenden. Und wir sehen deshalb auch hier in dieser Ikone Karfreitag und Ostern und die Vollendung zusammengenommen in diesem Wendepunkt der Weltgeschichte. Anastasis, die Auferstehung Jesu von den Toten, das gewaltige Geschehen, das alles verändert. Und das uns dazu befreit, heute und hier und morgen und übermorgen im Lichte der Auferstehung zu leben. Jesus ist kommen, der Fürst des Lebens. Sein Tod verschlinget den ewigen Tod. Gibt uns, höret's doch nicht vergebens, ewiges Leben, der freundliche Gott. Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. Das Beben, das hier gemeint ist, ist die Angst vor dem Tod, die uns in Knechtschaft führen will und halten will. Er macht ein Ende, weil ein neues Leben da ist, durch die Auferstehung. Und dafür danken wir dir, Herr, dass du auferstanden bist und lebst und regierst in Ewigkeit und dass du uns mit hineinnimmst in deine Auferstehungswirklichkeit. Danke. Amen.